Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat politisch eine Zeitenwende eingeläutet. Aber auch in der Wirtschaft ist nichts mehr wie vor dem 24. Februar. Harte Sanktionen gegen Russland treffen auch viele deutsche Unternehmen. Und Deutschland will raus aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas. Zugleich wird auch über Abhängigkeiten von einem anderen autoritär regierten Land neu diskutiert. Über China nämlich, das für die deutsche Wirtschaft noch viel bedeutsamer ist als Russland. Darum geht es heute bei 12.22 im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Ruth Kirchner. Über diese Abhängigkeiten von Russland und China spreche ich mit Wolfgang Niedermark vom BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie. Das ist der wichtigste Lobbyverband der Wirtschaft. Wolfgang Niedermark, herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch am besten kurz selbst vor.
Ja, ich bin beim Bundesverband der deutschen Industrie für die internationalen Fragen zuständig, für die großen Auslandsmärkte, aber auch für unsere Büros in Europa insbesondere.
Und Sie sind Mitglied in der Hauptgeschäftsführung des BDI?
Ja, ich bin in der Hauptgeschäftsführung.
Sie haben viele Jahre Ihres Berufslebens in Asien verbracht, Südkorea, Hongkong. Und so viel darf ich auch noch verraten, Sie sind kein Berliner, Sie kommen aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrgebiet und Sie sind Fußballfan. Was also freut Sie mehr, dass Hertha den Klassenerhalt in der Bundesliga gerade so noch geschafft hat oder der Aufstieg von Schalke 04?
Freut mich beides, weil ich immer gerne gute Mannschaften um mich herum habe, wo ich lebe. Ich hätte mich aber auch über den HSV gefreut. Ich habe 15 Jahre in Hamburg gelebt und habe auch Sympathien für den HSV.
Okay, Fußball haben wir also geklärt. Kommen wir zu den ernsten Themen, zu russischem Öl und Gas, zum Krieg in der Ukraine und zur Wirtschaft. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland trägt der BDI ja bislang ohne Murren mit. Der BDI, so heißt es ja auch auf ihrer Website, steht fest an der Seite der Ukraine. Russland zu bestrafen und zu isolieren, das ist also die richtige Strategie?
Absolut, das ist die richtige Strategie. Dazu haben wir uns als Gesellschaft, Politik und Wirtschaft entschieden. Wir haben das auch nicht mit Murren nur mitgetragen, sondern mit Überzeugung. Und ich finde das sehr gut, dass ich das so sagen kann. Die breite Unternehmerschaft ist wirklich zutiefst überzeugt, dass wir das Richtige tun. Wir haben keine andere Wahl. Wir können nicht als Kriegspartei eintreten. Also müssen wir unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mittel nutzen, Russland zu isolieren.
Und wenn Unternehmen dann doch weiter Geschäfte mit Russland machen, ist das okay? Also ich sag mal Stichwort Medizintechnik, Messtechnik, Ersatzteile für Züge.
Ja, Sanktionen erfüllen immer den Zweck, den Gegner in die Schranken zu weisen, soweit es eben irgendwie geht und wie lange man das auch durchhalten kann. Es hat nicht den Zweck, die gesamte Bevölkerung Russlands zu bestrafen. Also wer in dem Geschäft der Gesundheitsversorgung mit Dialyse oder so ist, der soll natürlich weiterhin auch diese Geschäfte machen können. Da gibt es auch eine Verantwortung, der man gerecht werden muss.
Problematisch ist ja für uns hier in Deutschland vor allem die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Die EU will jetzt ein Ölembargo gegen Russland. Tragen Sie das auch mit?
Das tragen wir auch mit. Da gab es natürlich dann auch schon Diskussionen, weil das schon sehr schmerzhaft und sehr kostenspielig wird. Aber auch da eine große Mehrheit von Unternehmen, die dort mitgehen. Und auch die kleine Minderheit sieht natürlich die Gründe, warum die Mehrheit mitgeht. Und dass sie da besonders betroffen sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Da muss man dann auch darüber nachdenken, wie man solchen Unternehmen, die einfach dann an die Grenze ihrer Belastbarkeit kommen, dann auch unterstützt.
Und erwarten Sie da auch dann Hilfen von der Bundesregierung beispielsweise?
Ja, das ist ja auch schon angekündigt und da sind wir in einem sehr, sehr guten Dialog. Also wie ich insgesamt sagen muss, dass die Kommunikation und der Austausch mit der Bundesregierung ausgesprochen gut läuft. Ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr positives Erlebnis, wie konstruktiv wir da zusammenarbeiten können.
Das finde ich ja jetzt doch erstaunlich. Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister. Sie sind Vertreter der Wirtschaft des BDI und da kommen Sie ohne Probleme miteinander gut klar. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, ich finde das auch bemerkenswert, aber es ist so. Und der Bundeswirtschaftsminister und sein ganzes Team haben von Beginn dieser Krise an einen hohen Pragmatismus an den Tag gelegt. Und ich nehme für uns und unsere Unternehmensgemeinschaft auch in Anspruch, dass sie auch sehr hohen moralischen und ethischen Standards gerecht werden. Und deswegen passt das im Moment eigentlich auch alles sehr gut zusammen.
Okay, also beim russischen Öl, aber einem Ölembargo geht der BDI mit. Das russische Gas, da sind wir ja sehr viel stärker von abhängig als beim Öl, also derzeit noch rund 35% abhängig. Nun sagt ja der grüne Wirtschaftsminister Habeck, wir könnten es vielleicht sogar schon im kommenden Winter schaffen, unabhängig zu werden. Also bis zum Winter, geht das?
Also die Fristen genau zu definieren, das ist angesichts der extrem schwierigen Lage natürlich schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Und ein Politiker muss da vielleicht dann auch nochmal, auch aus Gründen der öffentlichen Wahrnehmung, dann auch solche Dinge mal präzisieren. Wir können das so pauschal nicht sagen. Würde uns freuen, wenn das klappte, wenn wir schon im Winter so weit wären. Ich will das auch nicht ausschließen. Unsere Unternehmen und wir insgesamt tun alles, dass das klappt. Aber es ist wirklich so komplex, dass das sehr schwer zu sagen ist, wann genau der Zeitpunkt dann gekommen ist.
Aber aus Ihrer Sicht, was wäre denn ein realistisches Ziel, sich unabhängig vom russischen Gas zu machen?
So richtig unabhängig, das wird noch eine Strecke dauern. Wenn man dann einen Zeitpunkt im nächsten Jahr definiert, dann sagt man, da bin ich noch nicht ganz unabhängig, bin aber bereit, bestimmte Einschränkungen hinzunehmen. Das ist dann ja auch eine Frage, die man abwägen muss. Und das Wichtige an der ganzen Diskussion ist doch, dass wir sofort, ohne Zögern, alles tun, um uns auf diesen Fall vorzubereiten, den wir nach wie vor für relativ unwahrscheinlich halten, aus verschiedenen Gründen, aber auf den wir uns trotzdem vorbereiten müssen. Wir sehen ja, wir haben auch den Krieg zunächst für unwahrscheinlich gehalten und er ist dann doch gekommen.
Also der Fall der Fälle, dass beispielsweise Russland den Gashahn einfach zudreht.
Wobei einfach darf man, glaube ich, nicht sagen, das ist ein schwieriges technisches Unterfangen. Das dreht man mal nicht einfach so zu. Ein Gasfeld, was man dann nicht mehr bewirtschaftet, geht in gewisser Weise auch kaputt und müsste im Anschluss neu erschlossen werden. Das wäre auch für Russland ein extrem schwieriger Prozess. Es kann aber natürlich passieren, dass auch Leitungen einfach zerstört werden durch Kriegshandlungen, durch Terrorattacken. Auch das kann passieren. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit ist nicht null.
Aber im Fall von Finnland sehen wir das ja jetzt. Kaum hat sich das Land für eine NATO-Mitgliedschaft beworben, schon dreht Russland den Gashahn einfach zu. Wenn das in Deutschland passieren würde, was wären denn die Konsequenzen für die deutsche Industrie?
In Finnland ist das ja kein Zudrehen der Gasquelle in Russland. Das ist dann ein Umleitungsprozess. Noch fließt ja Gas nach Europa und übrigens nach ganz Europa. Und das ist mir auch ganz wichtig, hier zu betonen, dass es hier nicht nur um ein deutsches Problem geht. Es geht insgesamt um ein europäisches. Und wenn diese sogenannte Gasmangellage kommt, reicht es nicht, wenn nur Deutschland gut vorbereitet ist. Wir müssen insgesamt als Europa alles tun, um damit koordiniert umzugehen.
Aber wenn es zu einer Gasmangellage käme, also noch sprechen wir da ja im Konjunktiv, was würde das denn bedeuten für deutsche Unternehmen, für deutsche Betriebe? Gehen dann da die Lichter aus?
Da gehen natürlich nicht in allen Unternehmen sofort die Lichter aus, aber es gehen in vielen Unternehmen vielleicht die Anlagen kaputt. Es gibt sehr viele technische Anlagen, insbesondere in der Chemie, aber auch in der Glas- und Keramikindustrie, selbst bei Unternehmen der Textilindustrie, Spezialfasern, wo Gas eben auch wirklich ein essentieller Bestandteil ist. Und wenn die Gaszufuhr gestoppt wird, sind diese Anlagen technisch in Gefahr. Die gehen schlichtweg kaputt. Und dann wird es sehr schwierig sein, sie kann man nicht einfach wieder anfahren. Und dann werden ganze Lieferketten auch innerhalb des Landes unterbrochen. Und in der Folge haben dann die Kunden dieser Industrien, Glas, Keramik, Chemie, ihre Zwischenprodukte nicht. Und dann haben wir ja ein Riesenproblem.
Also das steht ja jetzt nicht unmittelbar bevor, ist aber zumindest ein Szenario. Und was hätte dann Priorität in so einem Szenario? Also dass die Privathaushalte, dass die Heizungen warm sind im Winter oder dass die Industrie weiterläuft?
Ich würde die Prioritäten hier nicht so klar benennen wollen. Natürlich müssen wir dort abschichten. Wir können die Leute nicht im Kalten sitzen lassen. Wir können Krankenhäuser nicht abschalten. Wir können, wie gesagt, auch bestimmte Großindustrie nicht abschalten. Da wird man zu Reihenfolgen kommen müssen. Die stehen aber noch nicht fest. Das hat auch was mit geografischen Gegebenheiten zu tun. In Nordwestdeutschland ist das Problem ein anderes als in Bayern. Hier im Nordosten haben wir das beim Öl mit den beiden besonders exponierten Raffinerien in Leuna und Schwedt. Die sind ja mittlerweile auch bundesweit bekannt. Es hängt dann eben auch an solchen regionalen Besonderheiten.
Nun bemüht sich die Bundesregierung ja um alternative Quellen für Gas. Wirtschaftsminister Habeck war in Katar, Kanzler Scholz im Senegal. LNG, Flüssiggas ist das große Thema. Alternativen zu Gas, sehen Sie die auch?
Ja, die sehen wir auch. Also das LNG, was wir dann jetzt in aller Welt einkaufen müssen und hoffentlich dann hier auch mit neuen Anlagen verfügbar machen können, ist dann auch nur eine Brückentechnologie und eine Brückenlösung. Und die Lösung, die wir langfristig anstreben, ist natürlich grüner Wasserstoff. Das heißt mit erneuerbaren Energien hergestellter Wasserstoff, der dann übrigens in fast der gleichen Infrastruktur auch transportiert und genutzt werden kann. Und da sehen wir ganz klar die größten Chancen. Insofern ist es richtig, was Habeck macht, durch Länder zu reisen und auch Scholz, die die Möglichkeiten haben, uns mit diesem Zukunftsenergieträger auch mit zu versorgen und sich selbst natürlich auch.
Aber grüner Wasserstoff, das ist ja noch Zukunftsmusik. Was ist mit herkömmlichen, ich sag mal fossilen Energieträgern? Gleichzeitig will Deutschland ja aus der Kohle aussteigen, aber brauchen wir dann möglicherweise längere Laufzeiten für unsere Kohlekraftwerke?
Wir brauchen natürlich größtmögliche Flexibilität und dazu gehört dann auch nochmal zu überlegen, ob das eine oder andere Kohlekraftwerk in der Reserve noch bestehen bleiben muss für den Notfall, der hoffentlich nicht in der extremen Form eintritt. Aber natürlich muss man über sowas nachdenken. Das sind alles Brückenlösungen. Das bringt uns nicht von dem Kurs ab, grundsätzlich diese Klimapfade zu beschreiten, die wir ja auch beschrieben haben in unseren Studien. Wir wollen eigentlich sogar eine beschleunigte Dekarbonisierung. Also gerade vor dem unter dem Eindruck der Ereignisse wird uns doch immer bewusster, wie dringend diese Transformation ist. Und das wird eher noch eine Beschleunigung erfahren.
Aber dieser Abschied vom russischen Gas, von den, ich sag mal, eher preiswerten russischen Energielieferungen, der Umstieg auf andere Technologien und Energieträger, das kostet ja alles unglaublich viel Geld. Also aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Industrie, müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher dann noch auf noch höhere Preise einstellen, insbesondere bei der Energie?
Ja, das ist wohl leider so. Ich denke, wir haben uns aber als Gesellschaft für diese Transformation entschieden. Und das wird mit Verhaltensänderungen, mit Verbrauchsänderungen einhergehen müssen. Und das wird auch damit einhergehen müssen, dass auch der Verbraucher auch in bestimmten Produkten, nicht nur direkt an der Zapfsäule, höhere Preise sehen wird.
Sie hören 1222 im rbb24 Inforadio. Mein Gast heute ist Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie, vom BDI. Wir sprechen über wirtschaftliche Abhängigkeiten, unter anderem von Russland und China. Also bei Russland ist es ja noch vergleichsweise einfach mit der Abhängigkeit. Es geht vor allem um Energie und Energieträger. Bei unserem größten Handelspartner China ist das unvergleichlich schwieriger. Wir reden über ein Handelsvolumen von jährlich fast 250 Milliarden Euro. Wir reden über deutsche Unternehmen, die 20, 30, 40% ihres Umsatzes in China machen. Und mit der Diskussion um Russland ist auch das verstärkter jetzt in den Fokus geraten. Sind wir zu abhängig von China, Herr Niedermark?
Definieren Sie wir. Wir in Europa sind nicht von China abhängig. Da balancieren die Dinge sich ganz gut aus. Deutschland ist dann vielleicht schon etwas stärker exponiert. In Deutschland dann auch bestimmte Branchen und dann innerhalb dieser Branchen auch besondere Unternehmen, besonders große Unternehmen. Und da kommen wir dann langsam in den Bereich der Abhängigkeit. Volkswirtschaftlich über alle Betriebe hinweg würde ich das noch bestreiten. Aber es ist nicht zu leugnen, dass einige Unternehmen mittlerweile Umsatzanteile und Geschäftsanteile in China haben, die schon sehr, sehr groß sind.
Also Sie denken da vor allem an Autobauer vermutlich?
Ich denke da an Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Das ist auch die Elektroindustrie oder das ist auch in der Chemie. Ich will da kein einzelnes Unternehmen jetzt bewerten, aber da gibt es natürlich schon einige Unternehmen, die sehr, sehr stark exponiert sind und die dadurch in Lagen geraten, wo ja, sie auch mal Kompromisse machen müssen in bestimmten Fragen, die demnächst anstehen.
Und das ist vor allen Dingen der Markt, von dem wir abhängig sind. Also ich habe nochmal nachgeschaut, 8% aller deutschen Exporte gehen nach China. Das ist ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig groß, aber dann gibt es ja auch noch den Produktionsstandort und die Zulieferungen aus China. Und da gibt es ja auch durchaus Studien, unter anderem vom Kieler Institut für Weltwirtschaftsforschung, die sagen schon, deutsche Firmen befinden sich da auf dem Weg zu einer gefährlichen Abhängigkeit vom Wohlwollen der chinesischen Führung.
Insgesamt ist die Komplexität natürlich immens. Also sehr viele deutsche Unternehmen sind einfach in ihrer Zulieferung von sehr kritischen Rohstoffen, verarbeiteten Rohstoffen, die berühmten seltenen Erden, aber auch andere Edelmetalle sind da zu nennen, aber auch von vielen Zwischenprodukten und auch leicht industriellen Vorprodukten, bis hin natürlich, dass der Verbraucher auch von vielen preiswerten Endprodukten auch profitiert. Dazu kommt dann dieser Umstand, dass sehr viele Unternehmen in China für China in großem Umfang produzieren. Wenn so etwas durch irgendwelche politischen Konflikte abgeschnitten würde, würde das hier nicht unmittelbar uns dann wieder treffen. Aber die zuvor genannten Faktoren sind natürlich so, dass sie recht haben. Das ist dann noch ein viel größeres Problem als mit jedem anderen Handelspartner, den wir weltweit haben.
Also da ist der Markt, da ist der Produktionsstandort, da sind die Rohstoffe wie die seltenen Erden, die Sie erwähnt haben. Wenn es um Innovation und Technologie geht, sind wir dann eigentlich auch abhängig von China mittlerweile?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich habe es vor allen Dingen die ganzen Jahre meines Berufslebens so gesehen, dass China eigentlich ein sehr großes Interesse hat an der technologischen Zusammenarbeit mit uns. Und am Ende haben wir doch im guten Glauben, dass China sich in die richtige Richtung entwickelt, sehr kräftig daran mitgeholfen, dass China so ein Technologiegigant wird, wie es jetzt ist. Das kann man auch nicht leugnen. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo der Technologiewettbewerber China sehr, sehr ernst zu nehmen ist und jetzt seinerseits sogar auf Drittmärkten oder sogar auf unserem eigenen Heimatmarkt in Europa sehr wettbewerbsfähig auftreten kann.
Geben Sie uns mal ein Beispiel. Bei welchen Technologien ist das denn so?
Also es ist ganz einfach. Beim Automobil haben wir natürlich massiv dazu beigetragen, dass die technologischen Kompetenzen angewachsen sind. Ein weiteres berühmtes Beispiel sind natürlich die Schnellzüge. Aber es ist im gesamten Maschinenbau, es ist in vielen unserer starken Industrien so geschehen und ja auch, wie ich sage, im guten Glauben, dass wir dachten, wir finden in China einen Partner, der sich langfristig auch auf eine regelbasierte Welthandelsordnung einlässt und auch im Gesellschaftlichen sich weiter öffnet und insgesamt ein Partner wird, der sich sehr zum Positiven und zu einem fairen Miteinander entwickelt.
Und das ist nicht so gekommen. Unter Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef, ist China nationalistischer geworden, repressiver, diktatorischer. Wandel durch Handel, das ist also gescheitert?
Das ist insofern gescheitert, wenn man sagt, ich erwarte da einen regierungs- oder gesellschaftlichen Wechsel. Der Wandel vor Ort durch Vorleben von guten Sozialstandards und durch Umweltstandards nach wie vor auch positive Effekte hat, das würde ich ihm immer noch zugestehen. Aber wir werden eben China nicht insgesamt zu einem anderen Land machen. Das ist eine andere Kultur, eine andere Regierungsform und wir müssen lernen, damit zu leben, dass dort ein anderes Gesellschaftssystem existiert und müssen trotzdem auch noch kooperationsfähig sein bei aller Kritik.
Ist China eine Diktatur?
Nach meiner Wahrnehmung ist China eine Diktatur. Ich glaube, da muss man sich auch gar nicht groß verrenken, das so zu sagen. China hat in einem gemeinsamen Pamphlet mit Russland das natürlich so dargestellt, dass sie sogar die besseren Demokraten haben und eigentlich auch die Menschenrechte nach ihrer Definition besser darstellen können in der Versorgung der Bevölkerung und dem Wachstum und dem Wohlstandsversprechen. Wir haben da einen anderen Blick drauf und der chinesische Überwachungsapparat und die Art und Weise, wie die Gesellschaft dort organisiert wird, lässt meiner Meinung nach keinen anderen Begriff zu als Diktatur.
Aber gleichzeitig ist China unser wichtigster, unser größter Handelspartner. Ist es denn dann richtig, sich so eng an ein diktatorisches Land zu binden wirtschaftlich?
Wie eng man sich daran bindet, das ist die Frage. Dass man aber sich insgesamt nicht davon verabschieden kann, mit den größten Ländern der Welt auch Handel zu treiben. Und das betrifft ja dann noch viele andere Länder, die vielleicht nicht ganz so groß sind wie China, aber eben auch nicht unsere Werte teilen. Davon werden wir uns nicht verabschieden können. Wir werden kooperieren müssen für unseren eigenen wirtschaftlichen Wohlstand, aber vor allen Dingen auch für gemeinsame Politikziele im Klimaschutz, im Gesundheitsschutz, im weltweiten Verkehrsverbund, überall, auch irgendwann in der Sicherheitsarchitektur, müssen wir auch mit Ländern kooperieren, die im systemischen Wettbewerb zu uns stehen. So nennen wir das ja. China ist ein systemischer Wettbewerber, aber wir müssen trotzdem Wege finden, wie wir zum beiderseitigen Nutzen nach wie vor auch und zum globalen Nutzen auch kooperieren können.
China stellt sich, auch was den Ukraine-Krieg angeht, weitgehend an die Seite Russlands. Außerdem werden der Führung in Peking schwere und schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Mehrere Medien haben diese Woche weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren veröffentlicht. Fotos aus sogenannten Umerziehungslagern und vertrauliche Behördenanweisungen, wie China die muslimische Minderheit unterdrückt. Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer spricht von Bildern des Grauens. Er fordert neue Sanktionen gegen China. Und Sie sagen, wir müssen weiter kooperieren?
Also ich kann Herrn Bütikofer nur recht geben. Das sind grauenvolle Bilder, sowas will man nicht sehen. Das muss auch adressiert werden. Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen. Es gibt ja auch schon Sanktionen dazu. Da haben wir als BDI auch nicht dagegen argumentiert. Das ist auch so ein Fall, wo rote Linien überschritten werden. Und wir sagen immer, rote Linien muss man jetzt nicht ins Schaufenster stellen, aber man muss wissen, wo sie für einen selbst sind. Und wenn sie überschritten werden, muss man die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Bei Russland war das jetzt sehr dramatisch. Da wurden sämtliche rote Linien überschritten durch den Angriffskrieg. Und die Reaktion ist ja bei uns auch absolut klar. Wir gehen da raus. In dem Fall in China ist das jetzt natürlich schon komplexer. Es ist nur eine Teilregion. Es sind Dinge, die... Ja, man will da keine Rangfolge machen, aber es ist natürlich kein Angriffskrieg auf ein anderes Volk. Aber rote Linien werden da sicherlich auch überschritten, und zwar heftig. Und daraus müssen dann auch Konsequenzen erwachsen. Unsere These ist dann immer, das wissen die Unternehmen auch sehr gut selbst. Und Unternehmen, die in dem Zusammenhang aktiv sehen, müssen für sich selbst bewerten, wie weit passt das zu meinem eigenen Code of Conduct, zu meinem eigenen Anspruch, wie ich mich in so einem Umfeld bewegen kann und wie muss ich vielleicht auch unter solchen Umständen darüber nachdenken, wie lange das noch gehen kann und ob es überhaupt noch gehen kann.
Es gibt ja Experten, Analysten, auch Politiker, Länder, Regierungen, die sprechen von einem Genozid, von einem kulturellen Genozid an den Uiguren. Es gibt Vorwürfe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sagen, die Unternehmen müssen das selber entscheiden. Aber ist es denn dann richtig, dass Firmen wie BASF oder Volkswagen in Xinjiang, in dieser Region in Nordwestchina, der Heimat der Uiguren, aktiv sind? Auch andere Abhängigkeiten bestehen da ja. Also Polysilizium zum Beispiel, was wir für die Photovoltaik brauchen, das kommt größtenteils aus Xinjiang. Baumwolle kommt aus Xinjiang. Tomatenmark kommt aus Xinjiang. Da gibt es Vorwürfe von Zwangsarbeit. Wie damit umgehen?
Ja, und da sehen Sie die Komplexität. Dass die letzten drei Beispiele mit Polysilizium und Tomaten und Baumwolle betrifft uns dann eben auch tatsächlich alle, auch in unserem Anspruch, die Energiewende mit Solarzellen zu gestalten. Die anderen Dinge betreffen die Unternehmen in ihrer Nachbarschaft, wo ich keinen Zweifel habe, dass in dem Werk der genannten Unternehmen in den jeweiligen Produktionsstätten das weitestgehend Mögliche getan wird, dass dort die Menschen ordentlich behandelt werden und dass dort man weiß, dass sie nicht aus Zwangsarbeitslagern kommen. Aber wenn man das alles nicht mehr so richtig 100% belegen kann, wie gesagt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass Unternehmen irgendwann auch wissen, hier ist jetzt meine rote Linie überschritten und das ist der Zeitpunkt, wo ich dieses Engagement auch überdenke und mindestens mal auch über Rückzugsoptionen nachdenke. Der BDI sagt in seinem Papier zu diesem Thema als allerersten Satz, wir weisen den Unternehmen dort auch eine hohe Verantwortung zu. Das kann jetzt nicht alles nur die Politik regeln.
Das heißt, man muss dann auch auf Geschäfte verzichten.
Man muss sowieso, so wie wir es jetzt in Russland tun, auch verzichten. Wir haben es in Myanmar gesehen Anfang letzten Jahres. Da sind deutsche Unternehmen natürlich sofort rausgegangen, weil auch dort in unerhörter Weise Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, dass die Unternehmen gesagt haben, hier können wir nicht länger Geschäfte machen und müssen auf Geschäft verzichten.
Aber aus China rausgehen ist ja nicht so leicht und schon gar nicht für große Unternehmen, die da in vielfältiger Weise engagiert sind. Die können nicht so einfach sagen, sie gehen aus Xinjiang raus, aber bleiben sonst aktiv im Land? Oder geht das? Oder sagen sie, da muss man die Konsequenzen ziehen?
Da muss man eben Konsequenzen entsprechend der Gesamtlage ziehen, nicht sofort aus allem herausgehen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir selbst mit den schwierigsten Partnern auch noch kooperieren wollen. Wofür wir plädieren, ist eine ganz starke Risikostreuung. Denn es sind ja auch mit China und anderen Ländern Konfliktfälle möglich, die dann eben ganz grundsätzliche Fragen stellen.
Sie hören 12.22 im rbb24 Inforadio. Es geht um die Globalisierung, um Abhängigkeiten von Ländern wie Russland und China. Mein Gesprächspartner ist Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der deutschen Industrie. Bevor wir auf Risikostreuung gleich nochmal eingehen, Herr Niedermark, letzte Woche hat einer meiner Gesprächspartner in Bezug auf Russland und China von globalisierungseuphorischer Blauäugigkeit gesprochen, von Fehlern, die wir in Russland gemacht haben und jetzt bei China nicht wiederholen dürfen. Müssen wir also, ich sag mal, Globalisierung eigentlich neu denken?
Ja, wir müssen Globalisierung in jedem Fall neu denken. Ich schäme mich allerdings nicht dafür, dass wir Globalisierung vor 10 Jahren anders gedacht haben, denn da haben uns Russland und China und andere Länder natürlich auch gesagt, ganz klar auch betont, dass sie sich in eine Richtung entwickeln wollen, die auf Öffnung und Reform setzt. Wir hatten auch Grund, das glauben zu dürfen. Und ich habe in meiner langen Berufstätigkeit in und mit China auch viele positive Entwicklungen gesehen. Aber wir haben es jetzt mit einer Führung zu tun und auch einem großen Führer selbst, der einen anderen Weg eingeschlagen hat seit einigen Jahren. Und diese Realität müssen wir anerkennen. Das sind enttäuschte Hoffnungen. Da war vielleicht auch Blauäugigkeit dabei und Wunschvorstellungen. Aber es war jetzt auch nicht nur blind. Und jetzt sehen wir aber klarer. Und jetzt ziehen wir auch die entsprechenden Schlüsse daraus. Und daraus kann man nur ableiten, dass wir uns mehr um Afrika, um den Nahen Osten, um Südostasien, Lateinamerika und auch unsere Nachbarschaft im osteuropäischen Raum mehr kümmern müssen.
Und wie geht es Ihnen eigentlich persönlich damit? Also Sie haben viele Jahre in Asien verbracht, auch immer sehr auf China geschaut. Wenn man dann sieht, dass sich so ein Land in eine völlig andere Richtung entwickelt, als man es vielleicht selber gehofft hat, ist da auch so eine persönliche Enttäuschung dann vielleicht mit dabei?
Ja, natürlich ist da auch eine persönliche Enttäuschung dabei, wobei ich dann immer sagen muss, die richtet sich jetzt wirklich nur gegen die Führung. Ich habe so viele sehr sympathische und kooperative und absolut freundliche chinesische, übrigens auch russische Menschen und Kollegen kennengelernt. Da war es eine Freude, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Und das richtet sich also, diese Skepsis, die ich hier zum Ausdruck bringe, richtet sich also nicht gegen diese Leute, sondern gegen die Führung. Ich glaube zutiefst an unser Gesellschaftsmodell, dass es langfristig das nachhaltigere und bessere ist. Und ich nehme den Wettbewerb dort auch an. Wir sollten für unsere Werte kämpfen und für unsere Art zu leben und die Art und Weise, wie wir mit unseren Gesellschaften freiheitlich umgehen, wo wir selbst viele Defizite haben. Aber es ist unterm Strich der bessere Weg und ich glaube, dass das auch für China nicht in alle Ewigkeit ausgeschlossen ist.
Aber wir sehen ja, also wenn man es nochmal auf die geopolitische Dimension zieht, wir sehen eine verstärkte Blockbildung. China an der Seite von Russland, darüber haben wir schon gesprochen. Demokratien versus Autokratien. Also müssen sich dann auch Unternehmen und Wirtschaftsvertreter verstärkt auf diese Blockbildung einstellen und daran gewöhnen, ich sag mal, in harten geopolitischen Kategorien zu denken, was man vielleicht ja als Wirtschaftsvertreter oder als Unternehmer normalerweise gar nicht so tut. Und muss man sich auch von dem Gedanken verabschieden, so wie es vorher war, also vor dem Krieg in der Ukraine, so wird es nie mehr werden?
Also wir haben die Blockbildung schon vorher gesehen. Sie hat sich jetzt nur in diesem Krieg nochmal besonders manifestiert. Aber der Trend zu dieser Blockbildung war ja schon die ganze Zeit da, weil es eben Regime gibt, die sie auch betreiben. Also diese Blockbildung ist ja auch keine Erfindung oder eine Wunschvorstellung vom Westen, sondern er kommt auch ganz stark aus China, aus Russland. Das, was ich gesagt habe über China, dass da natürlich auch Demokratie irgendwann mal möglich ist, das sehen wir im Kleinen in Taiwan. Also Chinesen sind demokratiefähig. Auf die nächsten Jahre sehe ich das halt nicht. Und wir haben auch gar nicht den Anspruch, selbst andere Gesellschaften umzugestalten. Wenn die einen anderen Weg finden, Menschenrechte und Bürgerrechte auch einzuhalten, in Gottes Namen. Also nicht jeder muss Parlamente wählen. Aber die grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte würden wir natürlich gerne umgesetzt sehen. Das wird noch länger dauern, bis das überall sich wieder in der Mehrheit entwickelt. Im Moment sehen wir uns ja eigentlich der Situation entgegen, dass die meisten Länder autoritäre Wege beschreiten. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und die beiden Blöcke sind nicht ganz schwarz und weiß. Da wird es viele Länder geben, die dazwischen im Graubereich sind. Aber diese Bipolarität, die ist eingepreist und da reden wir schon sehr lange von. Und ich glaube, die Unternehmen in ihren Strategieabteilungen wissen das und gehen damit um.
Wie muss sich also dann die Industrie, wie müssen sich die Unternehmen denn dann einstellen auf diese Situation? Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, also diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb legen, Risiken streuen. Wo sind denn die anderen Märkte, wenn man sich jetzt nicht zu abhängig von China machen will oder sich vielleicht auch aus einer gewissen Abhängigkeit von China lösen will?
Also da gibt es andere Märkte, einige davon habe ich ja auch schon genannt. Und es gibt auch in China ein anderes Verhalten. Natürlich werden wir viele kritische technologische Zusammenarbeit in Frage stellen müssen, gerade wenn es im sicherheitsrelevanten Bereich geht. Wenn wir China wirklich als Wettbewerber wahrnehmen, muss man sich auch fragen, wo bestimmte Kooperationen dann auch enden müssen, um sich nicht in anderen Märkten selbst zu schädigen.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Wir haben natürlich im Maschinenbau durch das Teilen von Technologie den Wettbewerb auch stark gemacht und müssen darauf achten, dass wir das nicht noch weiter so betreiben. Wir müssen auch in Europa im eigenen Markt auch darauf achten, dass hier faire Bedingungen sind. Es kann ja nicht sein, dass Staatsunternehmen aus China hier zu besseren Bedingungen arbeiten können, weil sie Subventionen erhalten, als unsere eigenen Unternehmen, die vielleicht die bessere Technologie sogar haben, dann hier zum Zuge kommen können. Und im Sicherheitsbereich werden wir sehr viel kritischer hinschauen müssen, wo können wir denn noch Investments auch zulassen. Investment-Screening müssen wir betreiben. Da sind sensible Technologien, die wir lieber hier behalten möchten. Wir haben auch als BDI den entsprechenden gesetzgeberischen Prozessen auch zugestimmt, obwohl das eigentlich nicht unsere Idealvorstellung von freiem Unternehmertum ist. Aber in dieser kritischen Wettbewerbssituation mit autoritären Regimen müssen wir jetzt so handeln und uns auch wehrhaft machen.
Aber den großen Markt China, den Produktionsstandort, wo man mit einer gewissen Verlässlichkeit eine bestimmte Qualität zu einem guten Preis bekommt, das lässt sich ja nicht so einfach ersetzen, oder?
Nein, und ich sage ja auch, das wollen wir auch gar nicht ersetzen. Ich plädiere ja gar nicht dafür, dass wir rausgehen aus China. Wir müssen nur sehr viel bewusster, sehr viel kritischer und sehr viel das Risiko viel besser managen, wie man mit diesem schwierigen Partner umgeht, wenn es überhaupt noch ein Partner ist, wenn es nicht mehr noch ein Wettbewerber ist.
Aber wenn man die Risiken streuen will, muss man ja auch auf andere Märkte verstärkt gucken. Wo sind die?
Ja, die liegen eigentlich überall im Rest der Welt. Also ich glaube, wir können keinen aussparen. Es ist gut, dass Olaf Scholz jetzt nach Afrika gefahren ist. Wir betrachten Afrika seit Jahren als Chancenkontinent. Jetzt müssen wir es auch mal umsetzen. Südostasien ist nach wie vor ein Feld, wo wir große Sympathien genießen und auch viele frühere Vorleistungen gebracht haben. Da haben wir keine schlechten Startbedingungen. Das Gleiche gilt für Lateinamerika. Und es gibt auch neue Sektoren. Wir müssen jetzt auch nicht immer überall nur mit Autos reüssieren. Umwelttechnologie ist ein Riesenfeld und diese Umstellung, Transformation auf grünen Wasserstoff, auf diese ganzen Technologien, kann für uns auch ein wesentlicher Baustein in unserem neuen Geschäftsmodell sein.
Aber wenn man mal so auf ganz konkrete Produkte oder Branchen schaut, dann ist das ja doch alles nicht ganz so einfach. Also nochmal zum Thema Produktionsstandort und China als Lieferant, ich sag mal von seltenen Erden, die hatten Sie ja auch schon erwähnt. Also wo sind da denn die Alternativen zu sogenannten seltenen Rohstoffen aus China? Die man ja eben gerade für Digitalprodukte, die man gerade auch für E-Mobilität, für Batterien, für Akkus braucht.
Seltene Erden haben einen Vorteil, sie sind nicht selten. Sie sind nur sehr schwierig zu extrahieren und man zahlt auch einen gewissen ökologischen Preis dafür. Das kann man sicherlich alles verbessern. China ist bislang bereit gewesen, das in großem Maße zu tun und hat sich da eine Vormachtstellung erarbeitet. Und die müssen wir abbauen. Und dann heißt es natürlich, dass wir auch in Europa, aber auch in allen anderen Weltteilen selbst in die Produktion von seltenen Erden einsteigen müssen, zu dann hoffentlich sehr viel besseren Bedingungen und inklusive von Mehrkosten, die wir als eine Versicherungsprämie betrachten müssen. Das Geschäftsmodell, das billig in China einzukaufen, ist immer das billigere. Wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, wir leisten uns sozusagen das bessere Modell, zahlen eine Extraprämie, haben dafür aber bessere Rahmenbedingungen des Abbaus und auch der Liefersicherheit und sind dann eben nicht mehr Abhängigkeit. Und dafür müssen wir bezahlen, wie bei einer Versicherung.
Aber ich nehme nochmal ein anderes Beispiel, Photovoltaik, auch darüber haben wir schon gesprochen. China liefert billig und in guter Qualität. Was wir hier in Deutschland für die Energiewende brauchen, gibt es da Alternativen zum chinesischen Markt?
Es gibt immer Alternativen. Natürlich ist der chinesische Markt jetzt im Moment in seiner ganzen Größe und Bedeutung etwas erschlagend. Aber wenn wir jetzt anfangen, daran zu arbeiten, das etwas zu ändern, ohne jetzt gleich mit Abbrucharbeiten in China zu beginnen, sondern einfach auch uns bemühen, andere Märkte zu erschließen, dann werden wir dieses Problem angehen können. Hoffentlich in einem Tempo, was uns dann in eine Situation bringt, dass selbst mal bei größeren Konflikten wir unsere Handlungsfähigkeit behalten.
Aber hat sich die deutsche Industrie zu sehr auf China verlassen, weil es bequem war, weil es gute Profite versprach?
Nein, ich würde nicht sagen, dass das ein zu sehr war. Wir haben jetzt eine neue Situation. Wir erkennen die seit einiger Zeit. Wir arbeiten daran, sie zu ändern. Und wir haben auch nicht zuletzt zu unserem eigenen Vorteil übrigens nicht nur einzelne Unternehmen, sondern als ganze Gesellschaft sehr davon profitiert, dass wir auch gut mit China zusammengearbeitet haben. Jetzt ist eine neue Situation und jetzt müssen wir anders damit umgehen.
Dann zum Schluss die Frage, Herr Niedermark, wir müssen damit anders umgehen. Das heißt, wo geht die Reise hin in Sachen Abhängigkeiten, Russland, China, darüber haben wir gesprochen. Ein Ausblick von Ihnen.
Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass wir natürlich auch noch traditionelle Märkte haben. Und da geht es auch sehr stark hin. Wir müssen mehr im Transatlantik machen. Wir haben gute Erfolge, uns mit den Amerikanern wieder besser abzustimmen, mit Japan, mit Korea, mit Australien. Diese Märkte gehören natürlich nach wie vor auch dazu. Und ich glaube, wir werden eine gewissermaßen zweigeteilte Welt bekommen. G7 Staaten plus und dann andere, die mehr autoritär regiert sind. Aber auch zwischen diesen beiden Sphären wird es Kooperationen geben müssen und da müssen wir gute Lösungen finden. Und dann bin ich gar nicht so pessimistisch, dass die Globalisierung scheitert. Es wird auch weiterhin Globalisierung geben und sie wird uns auch weiterhin nützen.
Sagt Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Wirtschaftliche Abhängigkeiten von Russland und China, geopolitische Verschiebungen und die Zukunft der Globalisierung. Ein doch nicht ganz so pessimistischer Ausblick vom BDI. Wolfgang Niedermark, danke für Ihre Zeit.
War mir ein Vergnügen.
Und von mir noch ein Hinweis in eigener Sache. Um das Thema Abhängigkeit von China geht es auch in der zweiten Folge des neuen ARD-Podcasts Welt macht China, zu finden in der ARD-Audiothek Welt macht China. Und online können Sie natürlich auch dieses Gespräch nachhören als Podcast in unserer Rubrik Debatte auf der Website von rbb24 Inforadio oder in unserer App. Mein Name ist Ruth Kirchner.
12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.